dann ist eigentlich so ein bisschen der Moment passiert, wo mich auch mega schockiert hat und wo mich auch heute, also wenn ich über das rede, dann ist das so der Punkt, wo mich auch mega traurig macht und irgendwie eben immer noch schockiert und mega emotional war.
Willkommen zu einer neuen Folge Vatergelaber, meine Lieben. Ich darf heute Pascal begrüßen bei mir. Hoi Pascal.
Hoi Peter, grüezi.
Schön, dass du Zeit nimmst, danke vielmals.
Sehr gerne.
Wir haben leider ein bisschen technische Probleme, der Pascal kann mich nicht sehen. Ich habe den Pascal, daher habe ich einen Vorteil. Über was reden wir denn heute? Ich glaube, an dieser Stelle ist vielleicht angebracht, eine kleine Triggerwarnung da zu lassen. Es wird nicht ganz leicht heute vom Thema her. Wir reden über Tod von einem Kind, über Todgeburt im weitesten Sinn. Genau. Das einfach, dass ihr es wisst, schon von Anfang an, wer das vielleicht nicht so vertreibt, vielleicht zweimal überlegen, ob ihr es hören wollt oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch einen spannenden Podcast. Und dann würde ich sagen, fangen wir an, Pascal, was meinst du?
Passt für mich, ja.
Tipptopp. Erzähl doch mal, wie deine Situation ist jetzt. Also so quasi, wie viel Kind hast du, Partnerschaft, ja, nein.
Also ich habe 3 Kinder insgesamt, 2 von der Vorehe und 1 mit meiner neuen Frau, letztes Jahr am 5.5. geheiratet habe und er ist 3, die anderen beiden sind 10 und 8, das ist ein Bub und ein Mädchen und die ganze Geschichte ist eigentlich auch passiert mit meiner Ex-Frau zusammen, beim allerersten Kind.
Mhm. Vielleicht willst du gerade ein bisschen einleiten in das Thema, was denn da passiert ist. Also, ist es dann geplante Schwangerschaft gewesen?
Es ist geplante Schwangerschaft gewesen, ja, das ist so. Wir probieren es einmal, wird ja wahrscheinlich ein Moment gehen. Ist dann ein kurzer Moment gegangen. Das ist dann noch relativ schnell eingeschlagen und wir haben uns auch mega gefreut. Und das ist eigentlich bis dann auch alles normal gewesen. Mhm. Ja. Wir haben dann die üblichen Untersuchungen gehabt, so was man kennt, so Nackenfalten und einfach Spitalaufenthalt und schlussendlich, weil der Frauenarzt uns dann irgendwann mal überwiesen hat, weil es dann einfacher war, gerade direkt im Spital Limmatal vorbeizugehen. Wir haben das immer gemacht und wir haben dann auch noch geheiratet und es ist dann einfach so zu einem Zeitpunkt gekommen, wo der letzte Untersuch war. Mhm. Das ist meiner Meinung nach die 25. Schwangerschaftswoche gewesen. Behaft mich nicht ganz drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es gibt so eine Grenze, bis wann man darf abtreiben in der Schweiz. Ich meine, das ist die 26. Woche. Und am Freitag ist so quasi der Stichtag gewesen, wo man die letzte Untersuchung hat. Also, wo man nochmal Nackenfalten misst, wo man Knochen ausmisst und so. Und ich bin dann nicht gegangen, weil die anderen Untersuchungen sind alle eigentlich gut gewesen. Und wir werden am Montag eben in die Malediven geflogen, in die Flitterwoche. Und haben einfach noch schnell mal checken, ist alles gut oder nicht. Und, sie ist dann allein gegangen. Und ich bin am Arbeiten gewesen, es ist 2:30 gewesen. Und dann habe ich das Telefon bekommen, brüllend, dass etwas nicht gut ist und dass ich unbedingt muss vorbeikommen muss. Und bin dann zuerst mega perplex. Jetzt habe ich gemeint, ja gut, das ist wahrscheinlich einfach irgendetwas Kleines. Und dann ist sie dann aber immer hysterischer geworden. Und irgendwann bin ich zum Chef gegangen und gesagt, ich müsse jetzt gehen. Und ich weiss, er hat gesagt, ja, nein, du kannst jetzt nicht gehen, du musst jetzt noch arbeiten. Worab ich gesagt habe, nein, es ist wirklich ernst, es stimmt etwas mit dem Kleinen nicht. Und dann hat er mir den Schlüssel zugerührt und hat gesagt, nimm das Firmenauto. Und dann bin ich gerade losgedüst. Und als ich dann dort angekommen bin, hat sie es mir erklärt gehabt. Wir sind dann einmal raufgegangen und währenddem, dass wir raufgelaufen sind, hat sie gesagt, dass der Oberschenkelknochen verkürzt ist und das Nasenbein, das fehlt. Und von einem Finger hat ein Knochenteil gefehlt. Und dass das eigentlich ein starkes Anzeichen ist auf Trisomie 21. Mhm. Und ja, dann haben wir das mal sacken. Es war recht emotional gewesen. Wir hatten auch viele Fragen gehabt. Und sie hat dann auch gesagt, schau, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, müsst ihr ins Uni gehen. Und im Uni gäbe es ein Fruchtwasserbiopsie. Das heisst, du kommst, glaube 20 oder 25 cm lange Nadeln in den Bauch rein, wo Fruchtwasser genommen wird. Das ist eigentlich auch so ein heikler Untersuch, oder, wo dann quasi neben dem Kind musst, mit der Spritze, also mit dieser Nadel rein. Mhm. Das ist natürlich mit einem Risiko verbunden. Und nur das war so, ja, so eine Überlegung, wo wir so dachten, ja, was kommt da alles auf uns zu? Und ja, wir haben das dann am Abend intensiv miteinander besprochen. Wir haben jetzt den Vorteil gehabt, dass wir vorab schon gesagt haben oder das besprochen haben, dass wenn es ein Trisomie-Kind gibt oder irgendwie sonst irgendetwas Schlimmes ist, dass wir es wahrscheinlich mir für uns nicht können vereinbaren können, ein Leben lang auf so ein Kind zu schauen. Wenn es mega egoistisch tönt, ja, ich kann sagen, ja, das ist meine persönliche Meinung und ich weiss, dass es Leute gibt, die das sehr gerne machen und auch sehr gerne können. Ja, vielleicht komme ich dann nachher noch genauer darauf zurück, was mich dann schlussendlich dann doch auch eingeholt hat. Mhm. Genau, dann haben wir auch gesagt, ja, wir müssen den Untersuch machen, weil es uns natürlich wundern genug, ob wirklich alles gut ist oder nicht. Und sind dann an den Ferien gecancelt und sind am Montag eigentlich gerade ins Uni gegangen. Die sind eigentlich mega freundlich gewesen, die haben dann das gemacht. Dann hast du parallel, glaube ich, schon am gleichen Tag gewesen, hast du auch noch müssen in die DTA gehen, wo sie dir erklärt haben, wie das funktioniert mit den Chromosomen, also was es braucht und wie hoch das die Chance ist, dass du etwas hast. Und je nach Alter von der Frau ist die Chance halt grösser, dass du etwas kannst haben. In unserem Fall ist es 1 zu 25'000 gewesen. Und ja, mit einem stündigen Gespräch wird recht alles ausgedeutscht und erklärt und analysiert. Und ja, von dem her, das ist eigentlich sehr interessant gewesen. Hat er einfach nicht wirklich viel gebracht, sage ich jetzt mal, für die Entscheidung. Also mir persönlich zumindest nicht. Oder uns. Und dann geht es 2 bis 3 Tage, bis das Resultat eigentlich kommt von dieser Fruchtwasserbiopsie. Wir haben uns dann entschlossen, ins Tessin zu fahren, um einfach ein bisschen abschalten, ein bisschen laufen, ja, ein bisschen paddeln und einfach ein bisschen sein und Zeit füreinander haben. Wo dann aber quasi einen Tag später schon das Feedback am Nachmittag ist gekommen, eben so, sie hegen jetzt das Resultat und dann haben wir halt wieder müssen zurückfahren nach einem Tag. Sind dann wieder in die Uni gegangen und sie haben dann Bestätigung gegeben mit 99,9%, dass es eigentlich eben Trisomie 21 ist und dass wir jetzt quasi müssen entscheiden, was wir machen wollen. Weil wenn wir es nicht gemacht hätten, wäre eigentlich, haben sie gesagt, wäre die Möglichkeit, dass man auf Frankreich geht oder auf Holland abtreiben. Nur der logistische Wahnsinn, den du dann hast und der Papierkrieg, den du hast, wäre natürlich enorm gewesen. Oder? Und,
also was wäre der Grund gewesen, einfach wenn man es später würde machen
wollen? Ja, genau, wenn du jetzt irgendwie noch mehr Zeit brauchst oder aber gleich zuerst in die Ferien würdest wollen, wobei eben für das hast du eh keine Gedanken mehr gehabt. Es ist ja, durch das, was wir es vorher schon besprochen haben, haben wir es wie schon gewusst, auf was es wird rauslaufen, oder? Und haben das dann mit den Ärzten angeschaut und sie haben es okay gegeben. Das ist innerhalb von einer Woche müssen machen, weil es eben die letzte Woche war. Das heisst, in dieser Woche, wo wir eigentlich in der Ferien wären, hast du eigentlich quasi müssen entscheiden, was du jetzt machst und eben dann ja, ziehst du es durch oder nicht. Du kommst dann die Tabletten über für die Wehen auszulösen. Mhm. So das, was man auch kennt, wenn man es glaubt, wenn du übertreibst. Also nichts irgendwie extrem Spezielles. Und das andere ist eigentlich, dass du Tabletten bekommst, die dafür sorgt, dass das Kind eigentlich im Bauch schon abstirbt. Genau, die Tabletten musst du nehmen. Die sind, glaube ich, relativ heftig gewesen, so was man ist, so vom Effekt her. Und irgendwann ist dann das passiert. Das war am Donnerstag Nachmittag, wo dann die Wehen ausgelöst sind worden. Und wir sind dann runter, ganz normal, Ultraschall, wo du schaust, wie es ist. Und dort ist eigentlich alles, das Kind hat noch gelebt. Und über die Wehen sind dann immer stärker geworden. Und schlussendlich ist dann die Geburt eigentlich hat dann gestartet. Und wir haben müssen in den Kreissaal und ja, sie hat normal müssen gebären, ganz normal. So die erste Geburt gewesen mit irgendwie, ja, mega gemischtem Gefühl. Das ist eigentlich relativ schnell gegangen. Ich habe gesagt, eine halbe Stunde, dann ist das Kind da gewesen und dann ist eigentlich so ein bisschen der Moment passiert, wo mich auch mega schockiert hat und wo mich auch heute, also wenn ich über das rede, dann ist das so der Punkt, der mich mega traurig macht und irgendwie eben immer noch schockiert und mega emotional war, dass das Kind noch gelebt hat und die Hebamme uns angeschaut hat und der Arzt und gesagt hat, jetzt müsst ihr sagen, dürfen wir Morphium geben oder nicht. Und ja, du hast nachher auch müssen sagen, ja. Und dann ist er eigentlich dann friedlich eingeschlafen und habe ihn dann gleich noch auf den Arm genommen und das Krasse ist eigentlich wirklich daran gewesen, du hast alles gesehen, du hast, das Kind war zwar klein gewesen, aber es war nicht viel kleiner gewesen, als das nachher, ich meine, das Frühchen sieht auch so aus, oder? Und das ist eigentlich schon etwas gewesen, wo dir ins Gesicht brennt, also richtig so ins Hirn brennt hat, das weiss ich. Ich weiss heute noch alles und ich sehe dann noch vor mir und du siehst die Hände und du siehst eigentlich gar nicht, dass es Trisomie-Kind ist. Und das ist schon, ja, das ist recht heftig gewesen. Also dann dort ist schon die erste Überlegung gekommen, hast du jetzt das Richtige gemacht und bist jetzt eigentlich ein Mörder oder nicht? Und das ist so, ja, das ist echt so ein Gedanke, der mega, mega tragisch ist, ja.
Ja, man merkt auch an beim Reden, dass es immer noch viel auslöst.
Mhm.
Was ja auch logisch ist. Ich meine, ich bin gar nicht involviert gewesen in die Situation und es löst auch bei mir etwas aus, oder? Es ist nicht. Ich glaube, jeder, wo schon in der Situation war, bei einer Geburt dabei zu sein und das Baby dann im Arm zu halten, wenn er sich das vorstellt, was du gerade erzählt hast, dann glaube ich, das löst automatisch irgendetwas in einem Menschen aus.
Mhm.
Die Tablette und alles, ihr seid die ganze Zeit im Spital gewesen für das?
Nein, die Tablette kommst du eigentlich über und dann gehst du eigentlich heim. Also bist du heim und dann eben, wenn du merkst, dass du Wehen überkommst, gehst du halt langsam. Mhm. Also es gibt schon einen Stich Zeit, wo dann eigentlich eh musst vorbeigehen, weil wenn dann die Tablette bis zu einem gewissen Punkt nicht wirkt, dann musst du es ja quasi dann irgendwie noch beschleunigen oder eben andersweitigen quasi rausholen, oder?
Mhm.
Und, aber du bist bei dem Zeitpunkt nicht daheim.
Wie ist denn das, also ich nehme an, das ist ja eben eigentlich geplant, dass das Kind nicht mehr lebt, wenn es auf die Welt kommt.
Mhm.
Ist denn das einfach vom Timing her irgendwie schief gegangen, oder?
Ja, auch da haben sie irgendwie gesagt, die Chancen, dass das passiert ist, irgendwie 1 zu 10.000. Das ist eine mega Seltenheit. Es kann es geben. Und auch da hat es uns jetzt halt einfach getroffen. ja, beides Mal war es so, wieso bin ich jetzt einer von 25'000 und dann war es auch, wieso bin ich noch einer von 10'000 und man ist dann schon, man fragt sich dann schon ein bisschen, ja, also so, eben das ist, das andere wäre natürlich auch sehr emotional gewesen, aber das ist so noch der, ja, das Tüpfel auf mich gewesen.
Ja, ist dann, also die Diagnose ist quasi, ist das in Anführungszeichen nur Trisomie 21 gewesen, oder haben sie gesagt, ja, es könnte noch mehr rum sein?
Ja, sie haben gesagt, die Diagnose ist Trisomie 21 gewesen, aber mit einer sehr geringen Lebenschance oder Lebenserwartung. Die wird eben auch noch unterschieden, erstens mal, wie hoch ist der IQ? Dort kannst du zwischen 85 und, glaube ich, 55 ist es gewesen, oder 50 ein Kind haben mit Trisomie 21. Also man kann sich so vorstellen, ein 85er IQ sind die geistig behinderten Leute, die man sieht im Zug, die irgendwelchen Arbeiten angehen, die selbstständig eben können, Zug fahren, selbstständig durchs Leben gehen können, mehr oder weniger. Und dann die mit 55er IQ sind dann wirklich die, die quasi wirklich schwer behindert sind. Und das haben sie erklärt, das hat man nicht, das kannst du eigentlich nie bestimmen, das ist eigentlich so ein bisschen eine Glückssache, sage ich jetzt einmal. Und das haben sie dir eigentlich dann schon auch so erklärt, ja.
Der Moment, wo sie sagen, dass das Kind eben noch lebt und dass jetzt eine Entscheidung getroffen wird, hast du dir da nie überlegt, krass, der scheint zu kämpfen drum? Also weißt du, so irgendwie ein richtiger Kämpfer?
Das sind eben die, das ist das, was ich vorher angesprochen habe, mit den Zweifeln, die ich hatte, die ich auch heute noch habe. Und ganz besonders, wenn ich ein Trisomie-Kind sehe. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich eine Familie sehe, die ein Trisomie-Kind hat. Und zwar nicht aus Mitleid, sondern mehr ein bisschen aus Schamgefühl und irgendwie so ein bisschen, ja, man fragt sich dann halt schon, hast du jetzt wirklich das Richtige gemacht? Oder wieso hast du das gemacht? Ja, genau. Mhm. Also, den Zweifel hast du, zwar noch ziemlich, also ich habe es ziemlich intensiv. Ich meine, vielleicht wäre alles gut gekommen, vielleicht wäre es gar nicht so schlimm gewesen. Und da wären wir bei denen vielleicht fragen, oder? Aber schlussendlich haben wir uns dort entschieden und wir haben es eigentlich intensiv besprochen. Und eben, ja, der Arzt, also die Ärzte haben auch gesagt, die Überlebenschancen sind relativ gering, gerade zu den ersten zwei Jahren mit den Sachen, die sie jetzt eigentlich gesehen haben und ausgelesen haben. Von dem her wäre ja wieder das andere gewesen. Dann stellst du für das Kind ein und dann stirbt sie in den ersten drei Jahren. Ich meine, das wäre wahrscheinlich dann noch schlimmer, oder? Aber ich meine, das sind alles, eben, da wären wir bei denen vielleicht Fragen, oder? Es gibt damals so Diagnosen, die sagen, das Kind lebt nicht lang und schlussendlich lebt es mega lang. Und deswegen, die Zweifel sind voll da. Das ist, das ist eigentlich so ein bisschen das, was mich mega triggert, oder? Hast du wirklich alles richtig gemacht und wieso hast du nicht? Und er hat doch ganz normal ausgesehen und ja, das ist, ich glaube, das ist etwas, wo dich so oder so beschäftigt. Jetzt vielleicht noch ein bisschen intensiver, weil du quasi schlussendlich eben noch hast müssen quasi die Todesspritze geben, oder? Das ist so, ja.
Hast du dann so in den Vorgesprächen mit den Ärzten, hast du dort so, ich meine, die Ärzte geben ja in dem Sinn nie in dem, eine Meinung ab, in dem Thema nicht mehr an, aber vielleicht spürt man aber schon eher eine Tendenz raus, was sie würden empfehlen. Oder hast du das gar nicht das Gefühl gehabt?
Mal, es hat schon Ärzte gegeben, die einfach sachlich waren, also emotionslos. Die einfach erklärt haben, eben die Chance-Ausrechnung und so weiter und so fort und that's it. Und bei den Hebammen hast du schon eher gemerkt, so, ja, was, wieso und warum. Und da kommen eben auch wieder die unterschiedlichen Charakterzüge der Menschen zu Zug. Oder? Ich kenne Leute, die würden das mit Herzblut sehr gern machen und mit aller Liebe dem Kind entgegen, also alle Liebe dem Kind entgegenzubringen und das auch ein Leben lang können machen. Und dann gibt es halt die, wo, wie ich in dem Fall auch, ich bin auch noch relativ jung gewesen, 27. Und wo du dir auch dann fragst, kannst du das ein Leben lang? Willst du oder kannst du jetzt alles so verbauen? Es klingt mega egoistisch, ist es aber eigentlich eben nicht gewesen, sondern mir wollte ja dann auch irgendwie das Gute für das Kind, wobei ja da hat sich meine Meinung eigentlich dann nachher auch ein bisschen geändert. Und eben, das sind auch wieder so die Zweifel, die ich habe. Das ist eigentlich verstärkt dann aufgekommen, wo ich habe beim Zivilschutz gesehen, dort hat es eines im Jahr hat man können für 2 Wochen freiwillig ins Rothaus, das ist in Muri, im Aargau, hat man eigentlich können go, in so ein Behindertenheim go helfen. Und ich habe mich dort angemeldet und bin dann gegangen und bin zuerst mega schockiert gewesen und habe nicht gewusst, wie ich jetzt mit diesen 20 Trisomie-Kindern umgehen soll. Also, es sind nicht nur Kinder, es waren auch Erwachsene gewesen. Und dann wäre ich am liebsten wieder rausgelaufen. Und lustigerweise ist es nach 3-4 Tagen ist es normal geworden und eigentlich okay. Und eigentlich auch noch sehr schön. Aber es hat wirklich auch dort eine Zeitung gegeben, wo sehr ein tiefes IQ gehabt oder eine sehr grosse Beeinträchtigung und solche, die eigentlich ganz normal waren. Und ja, es ist eigentlich gegangen, aber ich kann auch jetzt sagen, dass es einfach mega anstrengend ist. Oder ich meine, du hast Emotionen im Griff. Es kann sein, dass du einfach mal eine knallt bekommst aus nichts. Kann aber auch sein, dass du plötzlich einfach nur noch Armung bekommst aus dem Nichts. Also es ist so, ja, und es ist mega schwer, um die Dankbarkeit irgendwie zu spüren, weil sie die Emotionen in dem Sinn so nicht alle ausprägt haben. Ja, von dem her ist es schon ein Rang zwischen, habe ich jetzt das Richtige gemacht oder nicht. Und da gibt es halt eben unterschiedliche Charaktere, die das können und Herzblutmutter, die kein Problem haben mit dem und das durchziehen und das mit aller Liebe.
Ja. Warum hast du dich dort angemeldet? Was würdest du sagen? Ist das?
Weil ich eben eigentlich jemand bin, wo mega gewunderig ist auf alles und wo eigentlich alles gerne mal erlebt oder ausprobiert. Und ich mir dort halt auch irgendwo gesagt habe, ja, es tut wahrscheinlich nichts Falsches mit mir, wenn ich das mal noch sehe. Und ja, kann sein, dass ich es vielleicht irgendwie ein Stück weit gemacht habe, um es irgendwie noch wissen, zum Verarbeiten, zum etwas zurückgeben.
Aber hast du bewusst daran gedacht, was damals passiert ist? Und dass Trisomie, also dass halt, auf das triffst und dass dich das ein bisschen zurückversetzt?
Oder, sicher auch. Ja, sicher auch. Manchmal geisel ich mich eben selber mit so Zeug. Ich bin relativ gut bei so Sachen im Sinn von, wenn mich irgendetwas mega beschäftigt oder wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist, dann stelle ich mich dem wie und tue mich dann halt quasi nochmal wie zwingen dazu, mich mit dem auseinanderzusetzen. Oder? Und das ist auch der Grund gewesen, wieso ich es besser verdaut habe. Mhm. Weder jetzt meine Ex-Frau. Ich habe dann auch einen mega Support bekommen vom Geschäft, der gesagt hat, hey, schau, jetzt, das ist eine extrem psychische Belastung, jetzt bist du einfach mal einen Monat weg. Du kannst jetzt Zeit auch reden und sie haben sich dann 2 Stunden Zeit genommen zum Reden. Wir können auch jede Woche können vorbeigehen und haben einen brutalen Support bekommen vom Geschäft und das ist etwas mega Schönes gewesen und ich habe einfach offen geredet und jetzt auch wieder eigentlich im Podcast gerade eine Woche, 2 nachher und immer wieder und ich habe es dank dem, sage ich jetzt mal, gut weggesteckt. Die Ex-Frau hat es überhaupt nicht gut weggesteckt. Wegen dem ist sie unter anderem auch die Ex-Frau, kann ich da eigentlich auch so sagen. Es hat sich vieles verändert. Es ist sehr emotional geworden. Es ist nicht mehr gleich gewesen wie vorher. Und ich kann es aber auch nachvollziehen, dass für eine Frau natürlich viel schlimmer ist. Oder wir sagen immer so, ja, wenn das Kind halt in den ersten 2-3 Wochen quasi abstirbt, dann ist es nicht mega schlimm. Ich finde es schlimm. Jetzt nicht ganz so schlimm wahrscheinlich, wie wenn das Kind halt dann wirklich natürlich muss gebären, aber es ist auch sehr schlimm. Aber natürlich nie so, ich glaube, du kannst gar nicht in eine Frau reinfühlen, wie das muss sein. Also sie hat das in sich inne, sie freut sich extrem und auf alles, was kommt und es sind so viele Sachen und dann verlierst du es, das muss urbrutal sein.
Ja, das, also auch nur schon die körperlichen Veränderungen, die stattfinden und so, wir haben ja das letztes Jahr erlebt, wir hatten eigentlich eine Fehlgeburt gehabt, relativ früh in der Schwangerschaft und ja, ich habe dann auch so, also ich habe mich dann, wie soll ich sagen, ein bisschen schuldig gefühlt, weil es mit mir nicht so mega viel gemacht hat, weil es halt wirklich früh passiert ist, oder? Für mich ist es, es ist halt noch nicht sichtbar gewesen, oder? Es ist, die Nachricht ist da und du freust dich, aber im Prinzip als Mann ist dann das auch schon alles. Oder? So, du weißt es und es findet statt, aber es findet halt nicht in deinem Körper statt. Und für meine Frau ist es halt natürlich ganz anders gewesen, oder? Bei ihr ist es halt passiert. Und ja, ich habe mich dann so ein bisschen schuldig gefühlt, dass es nicht mehr mit mir gemacht hat, aber ich glaube, das liegt in der Natur von der Sache. Hingegen in deiner Situation ist, wenn ich jetzt da die Geburt von meinem Sohn denke, ist das so, er ist eigentlich auf die Welt gekommen und in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, ist so, wie das Ganze in meinem Hirn dann auch aktiviert wurde, so, jetzt ist der Mensch da und so, wie soll ich sagen, es ist bis zu dem Moment nicht fassbar gewesen, oder? Und in dem Moment hat mein Kopf begriffen, okay, jetzt ist das Baby da und jetzt bist du Vater und das gehört jetzt zu dir. Und wenn ich es mit dieser Situation so vergleiche, dann glaube ich, dann kann, also wie du sagst, natürlich nie wie bei einer Frau, weil sie einfach immer noch den ganzen körperlichen Teil hat und die Verbindung, die vorher schon stattfindet und so, aber das kann, also ich stelle mir das recht traumatisch vor, auch als Vater.
Ja, du merkst es eben, also als Vater wirst du es dann eben vor allem auch merken in so einer Situation, dass halt die ganze Harmonie weg ist im ersten Moment, oder? Mhm. Es gibt viel zu bereden. Du musst dich eigentlich dann irgendwann mal gegenüber jemanden setzen, wo sich um 180 Grad gedreht hat. Wir sind dann nach dem gleich noch 10 Tage auf Malediven gegangen. Und das Schöne daran war, dass du in diesen 10 Tagen, ich meine, auf Malediven machst du ja nichts, außer schnorcheln, außer tauchst, aber du hast extrem viel Zeit gehabt zum Nachdenken und wir haben auch mega viel miteinander geredet und haben aber auch einfach genossen, also fein gegessen und etwas getrunken und uns probiert abzulenken. Das hat eigentlich auch relativ gut geklappt. Aber kaum bist du da, jetzt wieder angefangen, oder? Und es ist vor allem auch von ihrer Seite her gewesen. Ich sage nicht, dass ich bin auch viel am Brüllen gewesen und ich habe auch viele Emotionen gehabt, wo mich immer wieder aufs Neue oder einfach, wo ich immer wieder aufs Neue triggert worden bin und die Emotionen ausgelöst haben. Und, aber sie hat sich auch mega logal weil sie irgendwie gerade die Lebensfreude verloren hat. Mhm. Und das ist nachher ein relativ langer Prozess gewesen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, komm, jetzt probieren wir es nochmal. Haben dann auch gesagt, ja, wir probieren es einfach, es wird ein bisschen dauern. Auch dort ist es relativ schnell gegangen und dann ist eigentlich das neue Kind dann gekommen und ohne grosse Komplikationen.
Wie viel später ist das gewesen?
Ich glaube, warte so schnell. Also das andere ist im August oder September passiert und ein Jahr später, also im Oktober ist der Sohn gekommen. Mhm. Und ich hätte gesagt, einfach etwa 4-5 Monate nachher haben wir es probiert. Und ich weiss, es ist wie so, ich kann nicht genau sagen, ob es eine Flucht war. Heute würde ich sagen, ich liebe meine Kinder, ist alles okay, absolut, aber es ist so, manchmal habe ich das Gefühl, es ist sowieso, blöd gesagt, das Büsi stirbt, ich komme auch wieder ein neues, dann fällt es mir einfacher, über das Alte hinwegzuschauen und das ist schon, manchmal ist es mir auch so vorgekommen, dass wie in so einer Trauer in einem Schweizgefühl gehen, ja komm, wir machen das jetzt einfach. Also das ist so das Gefühl, das ich im Nachhinein habe. Das ist nicht das Gefühl, das ich dort hatte, sondern das ist jetzt etwas, was ich mir im Nachhinein überlege, wo ich so sage, hat es vielleicht eben gleich noch mehr Zeit gebraucht. Aber das ist auch wieder so ein Zweifel, den du nicht bekommst, oder?
Und durch das, dass du den Gedanken im Nachhinein hast, meinst du nicht, das ist auch so eine Art, wie soll ich es nennen, Selbstbestrafung, oder sich selber vor sich selber irgendwie will rechtfertigen, aber irgendwie in einem negativen Sinn.
Wie meinst du das jetzt?
Ja, eben halt so wie eine Bestrafung, dass du dir selber eigentlich sagst, wahrscheinlich hättest du warten müssen und du bist das viel zu schnell angegangen und hast zu wenig lang getrauert oder so, weißt du, wie eigentlich vergleichbar, wie wenn du dich eben so einer Situation stellst und sagst, ich gehe nicht in das Behindertenheim helfen, obwohl es mich vor eine Situation stellt, wo ich dann wieder Zweifel bekomme an dieser Entscheidung, die ich getroffen habe. Dass du
meinst du, ja. Ja, das ist sicher so. Das, im Nachhinein ist man ja meistens eh immer gescheiter. Und eben, es ist, ich meine, es hat nachher noch ein zweites gegeben. Und
eben, weißt du, was ich sagen ist, ich glaube nicht, dass wenn du nur mal ein halbes Jahr gewartet hättest, dass dann, ich glaube, du würdest das genau gleich noch denken. Ich glaube nicht, dass es das besser macht.
Früher aha, ja, also, so weißt, sicher. Ja.
Der Wunsch nach Kind war ja so oder so da gewesen. Bei den einen Menschen kann so ein Erlebnis dazu führen, dass sie sagen, okay, nein, das ist es für mich gewesen. Und andere Menschen haben weiterhin den Wunsch, oder? Und das würde sie nicht aufhalten, zum probieren, nochmal ein Kind zu haben. Und ob jetzt das ein halbes Jahr später ist oder ein Jahr später oder eineinhalb oder zwei Jahre später, ich glaube, du wirst immer irgendwo das Gefühl haben, habe ich jetzt einfach probiert, das Kind zu ersetzen mit einem anderen Kind.
Ja, das, also auf Kinderseite ist das ziemlich sicher so. Was vielleicht geholfen hat, wäre gewesen mit Zeit für die Partnerschaft. Und eben, dann hätte ich wahrscheinlich auch eher gemerkt, was es mit ihr, also umso länger als ich gewartet hat, umso mehr hätte ich dort in dieser Hinsicht müssen quasi, oder hätte ich mehr Zeit gehabt, um sie quasi in dieser Situation besser kennenzulernen und merken, dass sie halt nicht mehr gleich ist wie früher. Oder? Und das ist aber ein Beziehungsding. Das ist für mich schon noch ein Unterschied. Oder? Das eine ist das Kind. Der Kinderwunsch, das, eben wie du gesagt hast, das spielt wie keine Rolle. Das hat können später sein, jetzt sein, wie auch immer. Das ist etwas, was du dir eigentlich vornimmst und möchtest. Und das andere ist mehr so, von der Zeit her, vom Wort her, wäre halt gewesen, ist das überhaupt noch das, was du willst mit dieser Partnerin? Weil, also nicht, weil sie haben wollen einen Stich lassen, aber dass der Prozess, also meine, ich habe sie begleitet, ich bin für sie da gewesen, es war alles okay gewesen. Aber ein Charakter kann sich in so einer Situation so stark ändern, dass es mega schwer ist, als Partner auf Biegen und Brechen mit jemandem zusammen zu sein. Weil eben, es ist dann schon noch, das ist eigentlich eine andere Geschichte. Und ich probiere es nur irgendwie den Hörern zu erklären. Es ist dann schon auch etwas, was auf eine Beziehung zukommt. Das eine ist, wie ich vorher gesagt habe, das Kind und das andere ist Beziehung. Und Beziehung leidet darunter. Also fix. Und zwar bei der ganzen Geschichte, die rauskommt, dort schweißt sich zusammen. Weil wir zusammen die Situation muss überstehen. Wir probieren zusammen eine Lösung zu suchen. Es wird dann schwierig, wenn man sich nicht einig ist. Dann ist es sogar sehr schwierig. Habe ich das Gefühl. Und nachher ist es ein mega Kampf und man muss mega viel tolerieren und schlucken und ja. Also ja. Mich hat es schlussendlich auch überstellt mit diesen ganzen Emotionen und mit dieser Änderung.
Ich kann mir vorstellen, dass wie jeder für sich das noch am Verarbeiten war. Du bist mit dir noch beschäftigt und hast nicht gesehen, dass sie das vielleicht nicht so gut kann verarbeiten allein. Und bist dann im Nachhinein erst darauf gestoßen, was das alles gemacht hat. Weil du halt nur mit dir selber beschäftigt gewesen bist. Oder? Meinst du denn, findest du denn, man muss sich einig sein, also eine Lösung finden, die zusammen funktioniert? Meinst du nicht, also es braucht natürlich mega viel in so einer Situation, dass man dann auch auf das kommt, aber es kann ja auch jeder seinen eigenen Weg suchen und der andere akzeptiert einfach dem seinen Weg, damit umzugehen und versucht ihn zu unterstützen. Und solange sich beide unterstützen, ist sie auch wieder wie gemeinsam.
Ja, das. Man muss da wie eben unterscheiden. Vielleicht hast du mich vorher falsch verstanden. Also, es ist vor, wenn das Resultat quasi rauskommt, dann ist es für mich, gibt es eigentlich nicht der eine, ist dafür, ein Trisomie-Kind zu haben und der andere ist dagegen. Weil dann hast du ja wirklich einen Konflikt, wo dazu führt, dass es das kann ja nicht funktionieren. Aber also ja, du musst ja dort wie einig sein, entweder entscheiden wir uns für das Kind oder nicht. Und ich bin eigentlich auch überzeugt, wenn sich jemand entscheidet dafür und der andere eben nicht, und zwar intensiv, dann kann das kurz oder lang dazu führen, dass es ja, dass Beziehung in Brüche geht, weil du wirst dir nachher, glaube ich, ein Leben lang Vorwürfe machen.
Aha, ja, nein, das habe ich nicht gemeint. Ich
meine, aber du meinst nachher, ja, nachher bei der Trauerphase. Verarbeitung, ja. Genau. Hey, ja, absolut. Also in der Trauerphase ist es natürlich schon so, dass jeder seinen eigenen Prozess durchlaufen und so machen, wie er es will. Eben, ich bin der Typ, der gerne darüber reden, also gerne. Wir reden darüber und verarbeiten es durchs Reden. Mhm. Und sie war die, mit niemandem und in jeder Situation, wo sie dann wieder reinkommst, eben, sei es auf der Straße, das Trisomie-Kind kommt, halb zusammengebrochen. Dann wieder irgendwie einen Monat später an einer Messe oder so und wieder ein Kind gesehen, das Trisomie gehabt hat, wieder zusammengebrochen. Und aber nie wollen darüber reden und einfach die Emotionen in sich hineinhalten. Und eben da macht es halt jeder so, wie er das Gefühl hat, es ist das Beste für ihn. Und ich würde auch niemandem wollen vorschreiben, wie er es muss machen. Ich kann einfach sagen, mir hat das Reden geholfen, weil du dich eigentlich immer so ein bisschen triggerst damit und deine Belastung von der Seele kannst schwätzen. Und das hat mir jetzt extrem geholfen. Ja.
Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Das ist auch das, was ich immer über Therapie im Allgemeinen sage. Es ist eigentlich wie so, egal, ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht, es gibt immer irgendetwas, wo du kannst von der Seele reden. So, egal wie banal das ist, oder eben nicht banal, oder hart, oder nicht. Du läufst eigentlich immer aus einer Therapiesitzung raus, wo du geschwätzt hast, mit einem guten Gefühl, weil du einfach mal alles hast können abladen. Bei irgendjemandem, wo es eigentlich gar nicht interessiert. Also, bös gesagt, oder wo es dir egal sein kann, was die Person denkt. Das ist so, ich sage immer, allen Reden bringt eigentlich mehr, als dass man meint, oder? Also, da hast du völlig recht. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich verstehe aber auch, dass es Leute gibt, die halt irgendwie das mehr für sich und mit sich ausmachen. Ich denke aber, bei denen ist es vielleicht auch eine Frage davon, mit wem dass sie redet. Vielleicht hat deine Ex-Frau weniger mit dir können reden, vielleicht mehr mit einer fremden Person.
Das ist eigentlich eben auch nicht, das hat nicht stattgefunden. Also das hat sie nicht gemacht. Sie hat ab und zu mit ihrer Mutter geschwätzt. Nur eben die Mutter ist eben so eine gewesen, wo gesagt hat, sie würde es behalten. Weil sie so ein herzlicher Mensch ist gewesen. Also sie hat einfach das Vollblut, wirklich Vollblut Mami und das Hilfsbedürftige in sich innen gehabt, wo glaubt, nicht manches Mami es so ausprägt hat und eben, wo dann dazu führt, dass du halt dann sagst, mal, ich nehme das auf mich und ich kann mir sehr gut vorstellen, ein Trisomie-Kind eigentlich zu erziehen und ja, zu einem erwachsenen, selbstständigen Menschen zu machen.
Du hast im Vorgespräch hast du noch kurz erwähnt gehabt, dass dann eigentlich die Entscheidung mit der Morphiumspritze mehr oder weniger allein hast müssen treffen, weil deine Ex-Frau von der Geburt noch so im Zeugs war, noch so ein bisschen neben der Schule war. Wie hat sie dann auf das reagiert, wo sie das realisiert hat, dass die Entscheidung noch getroffen wurde?
Sie ist ja auf dem Stuhl gehockt und ich bin so schräg nebendran gewesen und irgendwann hat aber der das Kind auf dem Arm gehabt und sie haben dann übergeschaut und haben das aber dann gesagt und ich weiß noch, dass man eigentlich alles eingefroren ist, was sie können eingefrieren und der Blick ist dann zu ihr gegangen und so quasi in die Augen geschaut und gesagt, was soll ich machen und ich habe es in dem Moment gespürt und wir haben über das auch geschwätzt, einfach nicht gerade über so eine krasse Situation, oder? Und dann ist es halt über die Lippen und meine, dann, sobald das rauslässt, dann brechen die wieder die Emotionen aus. Und das ist aber nie ein Vorwurf gewesen oder nie ein Problem gewesen. Über das haben wir auch nie geschwätzt, weil es wäre ja eh nicht mehr am Leben gewesen. Beziehungsweise er, das war ein Bub. Und ob ich jetzt das wie noch sage oder nicht, ja, nein, das klingt jetzt viel zu salopp. Also, es ist nicht so salopp gewesen, wie es jetzt vielleicht klingt. Das ist mehr so, wir haben uns dafür entschieden und eben die Chance dadurch, dass wir die Tabletten noch gegeben haben, ist halt auch wieder etwas mehr aufs Kind eingewirkt, wo eigentlich nicht gut ist. Also wir haben dem Kind eigentlich alles, wenn es realistisch war, alles Schlechte noch gegeben. Also eben die Tabletten, dann das Morphium und umso mehr, dass ich da dran zu fest rumgrübel, umso emotionaler werde ich und umso mehr macht es mich auch fertig, weil das ist jetzt auch wieder das. Jetzt könnte ich mich wieder selber geiseln und sagen, habe ich dort wirklich alles richtig gemacht? Zu dem Zeitpunkt hat es gestimmt. Aber auch nicht so salopp, wie es vielleicht tönt. Also, es ist mega emotional gewesen und mega brutal gewesen. Und spätestens, wenn du nachher das Kind auf dem Arm hast und es einfach tot ist, dann ist es mega heftig. Oder? Und meine, sie fragen dich, ob es überhaupt willst du sehen. Das ist einfach dann so ein Punkt. Also, viele sagen, sie wollen es gar nicht sehen, weil sie quasi mit dieser Geschichte nichts wollen, nicht nur das Bild wollen haben zu dieser Geschichte. Oder? Sie tun es ja nachher Schock gefrieren, glaube ich, oder einfach gefrieren. Und du hast noch eine Woche Zeit, um dein Kind noch gut zu besuchen. Das tönt auch mega pervers eigentlich, aber sie haben einfach gesagt, dass es braucht Leute, die können noch Abschied nehmen, vielleicht noch mit Familienangehörigen Abschied nehmen wollen. Und ja, ich habe das dann einmal gemacht und das ist echt so ein bisschen das ist auch so brutal gewesen, also ein gefrorenes Kind, wo es dann quasi eine halbe Stunde bevor du kommst, dann auf ein Bettchen legen und dann so langsam auftaut und umso mehr, dass ich das heute überlege, umso wirklich, ich finde es schon fast ein bisschen krankhaft, aber weil es vorkommt, wie als würdest du ein Stück Fleisch früher reinrühren und nachher rausnehmen und ja, keine Ahnung, es ist so das ist etwas, wo ich heute nicht mehr wüsste, ob ich es nochmal würde machen. Weil es einfach das Bild nimmt von der Geburt, wo ich eigentlich an und für sich, wo er schön ausgesehen hat und wo er zufrieden ausgesehen hat, zu dieser Situation, was nachher war. Also, ja, das Einzige, was nachher noch bleibt, ist sie tun es kremieren und nachher, wenn tun sie eigentlich so einen Sammelstell für, glaube ich, so Kind, das ist, wenn du zum Zürich zu Hofen fährst, an so einer Wand, sie tun es irgendwo dort oben deponieren. Ich bin dort jetzt zum Beispiel noch nie gewesen, aber sie machen das, also es gibt einen Ort, wo du quasi kannst besuchen und halt mit dem Kind oder ums Kind trauern. Oder?
Ist denn das gewesen bei der Geburt von deinem Sohn? Hat denn das nochmal irgendetwas ausgelöst? Hast du da nochmal irgendwie Flashbacks gehabt oder so? Oder?
Das Problem ist, wenn du das eben mal gehabt hast, bist du wie getriggert drauf. Und das habe ich bei jeder Geburt nachher gehabt. Sie war ja dann eher Risikopatientin und bei ihr ist nachher der Fruchtwasser Untersuch so oder so fast schon die Pflicht geworden. Es ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Bei der Tochter, bei der zweiten Ältesten, ist es eigentlich so gewesen, dass dort zuerst mal einen Bluttest hat gegeben, wo du selber hast müssen zahlen, ist 650 Franken gewesen, wo statt 99,9%, ich glaube 89 ist er dort noch gewesen, 89% genau gewesen ist, aber schon nur bei diesen 89 bist wie auf Nadeln gewesen, weil du nicht gewusst hast, was ist mit den 11%. Weil es ist ja vorher auch 10.000 gewesen und es war auch 1 zu 25.000 gewesen. Also bist du dort wirklich so ein bisschen, ja, wir haben es dann so riskiert und es ist gut gegangen und jetzt mit der jetzigen Frau habe ich es wie, sie hat gesagt, ja, nein, ich muss eigentlich nicht unbedingt. Und wo ich dann so gesagt habe, ich möchte das eigentlich, weil ich möchte es eigentlich gerne wissen, ich möchte die Sicherheit haben, weil die Ängste in mir drin sind. Also es ist etwas, was dich nachher eigentlich immer wieder einholt. Ja.
Hast du deinen Kind, den älteren Kind mal gesagt, dass es eigentlich nur ein Geschwister gibt?
Ja, das haben wir schon mal gesagt. Also eigentlich mehrmals. Aber es ist eigentlich, ja, es sind eigentlich keine Emotionen rum gewesen. Also, weil sie sich gar nicht haben können, irgendwie, glaub, ausmalen, was es gewesen ist oder was es würde bedeuten. Ich kenne das von mir selber. Ich hatte eigentlich auch 2 jüngere Brüder. Und der eine ist dann auch, es war auch Zwillingsschwangerschaft gewesen und der eine ist dann gestorben bei der Geburt. Und das ist eigentlich auch heute, es ist wie, ich bin jetzt 39 und es ist so, ich glaube, ich habe nie ein Problem gehabt damit, aber das ist mir auch, weil du wahrscheinlich als Kind ein bisschen weniger beschwerlich durchs Leben laufst.
Ja, dass du mir gar noch nicht greifen kannst, was das heisst.
Genau. Also von dem her, nein, das ist eigentlich, wo das ich getriggert werde, ist, wenn die Kleinen, ich meine, es sind jetzt auch bald Teenies und da kommen natürlich da die vulgären Sprüche, die halt Sprachen, die es auf dem Schulhof eigentlich so lehren. Also wenn dann irgendwann der Spruch kommt, was bist du für ein Behinderter, dann ist es bei mir so, das ist für mich ein absolutes No-Go. Also dort werde ich dann recht wieder emotional und gehe hin und sage so, überleg, was du jetzt gerade rauslässt und du darfst einfach nicht so reden, weil du hättest eigentlich einen Bruder, der so wäre und ich finde es mega respektlos, wenn man das macht. Also es gibt schon so Punkte, die mich brutal triggern, wo andere wahrscheinlich sagen, ja gut, mir sagt ja noch viel, wenn irgendwie jetzt Zürich durch die Stadt fahre mit dem Auto, was bist du für einen und dann kann so etwas passieren. Es ist okay, aber mehr, wenn es so bewusst ist, dann finde ich es eigentlich ein No-Go.
Ja. Ja, ich finde grundsätzlich auch richtig, dass man Kind auf das aufmerksam macht und auch allgemein im Sprachgebrauch, dass man sie darauf aufmerksam macht, ist dir eigentlich klar, was genau, dass du da sagst, oder? Wenn du das Wort benutzt, oder? Das war jetzt nicht vergleichbar, aber mein 3-Jähriger hat im Moment auch eine Phase, wo er einfach irgendwelche Wörter um sich schmeißt. Wo man jetzt kann schauen, wie man damit umgeht. Aber wir fragen ihn auch immer wieder, weißt du, was das heisst, wenn du das sagst? Und weißt du, dass das kann Gefühl auslösen bei jemand anderem? Oder? Und das ist dann schon immer interessant zu sehen, wie er dann reagiert. Aber er hat es irgendwie im Moment so ein bisschen drin, dass er irgendwie...
Willkommen im Club.
Das ist einfach... Das gehört halt dazu, gell?
Genau.
Ja. Ja, Pascal, ich weiß gar nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist wie alles gesagt zum Thema. Oder was meinst du?
Ja, also, ja. Vielleicht eben abschliessend. Schlussendlich muss das jeder für sich entscheiden. Es ist wirklich auch meine persönliche Einstellung dazu mal, wie ich es heute machen würde, wäre wieder etwas anderes. Ich habe immer gesagt, ich akzeptiere alle Meinungen und ich akzeptiere jeden Entscheid und ich würde nie jemandem irgendwie vorwerfen, wo das anders würde machen oder irgendwie, eben, ob es jetzt gleich ist wie ich oder anders. es ist so individuell und so eine emotionale Geschichte, dass, und so eine persönliche Charaktereigenschaft muss haben, dass es eigentlich nicht richtig oder falsch gibt. Ja. Und ich hoffe, jeder, der so etwas erlebt, kommt da irgendwie ja, gut durch und wünsche allen viel Kraft, wo das irgendwie betrifft. Genau.
Unbedingt. Ich habe seit unserem Vorgespräch habe ich so ein paar Mal über die Situation nachgedacht und irgendwie kann ich mir nicht anmassen, irgendeine Meinung zu bilden, eine konkrete.
Geht aber Leute, die das haben. He? Also es gibt Leute, die auf dich zukommen und dich beschimpfen und sagen, was du machst. Ja,
das ist klar. Es gibt Leute, die ganz starke Meinungen haben zu allem. Ich finde, das muss nicht sein. Man muss nicht immer zu allem eine Meinung haben. Man muss sie schon gar nicht äußern. Das ist nochmal etwas anderes. Was ich aber finde, ist, dass es sehr, sehr, sehr viel Mut braucht, um das zu machen, um die Entscheidung zu treffen, die ihr getroffen habt. Eigentlich fast gleich viel Mut, wie die Entscheidung zu treffen, dass man den Weg geht mit einem beeinträchtigten Kind. Auch wenn das natürlich nachher längerfristig ist, oder? Aber es braucht eine gewisse Grösse, um sich bewusst zu sein, ich bin nicht für das gemacht und ich kann das nicht. Es ist schlussendlich, oder wenn man sich gleich würde dafür entscheiden und dann dem Kind aber kein schönes Leben kann bieten, weil man einfach nicht für das gemacht ist und wie auch immer dann halt einfach vielleicht sich weniger Mühe gibt in der Erziehung und im Elternsein, dann ist das ja auch nicht schön, oder? Darum, ich weiß auch nicht, ich überlege immer wieder so, wie wäre meine Entscheidung, oder? Wir sind ja kürzlich erst in dieser Situation gewesen, mit Nackenfalten, Messung und. Ich bin auch immer angespannt irgendwie gewesen bei diesen Tests.
Also ja, das Lustige ist ja wirklich, die Nackenfalten sind zwar gut und recht, aber eben bei uns ist es jetzt ganz anders erkannt worden. Also jemand, der vielleicht... Das Lustige ist an mir, was man ja dann auch macht, ist, wenn Kollegen schwanger werden, Kollegen Pärli schwanger werden, ist so, dass du irgendwie das Gefühl hast, du müsstest wie ihnen die Vorsicht mit auf den Weg geben. Und da habe ich ein bisschen abschalten mit dem. Also quasi, haben wir das gesehen? Haben wir das genau angeschaut? Haben wir Knochen ausmessen? Und du bringst dich dann so ein. Und du bist schon nur getriggert, weil gute Kollegen Bärli eigentlich schwanger werden. Und das ist eigentlich auch falsch. Also es gibt so, du tust wie deine Angst verstreuen, wo es eigentlich nicht der Plan sein sollte. Also es sollte eigentlich mehr so, ich sollte es ein bisschen ruhiger sagen, hey, schau doch, dass vielleicht gleich auch noch so gut ist, fertig. Aber nicht nur sagen, bei uns ist es so und bei mir ist es so gewesen und haben einfach nicht zu viel Einfluss nehmen, einfach so vielleicht ein bisschen sensibilisieren, aber schlussendlich, ich kenne keinen in meinem Umfeld, der das gehabt hat. Ja. Aber ich glaube, es passiert mehr, weder dass man denkt. Und ich finde es auch, wir haben es noch wichtig, darüber zu schwätzen.
Auf jeden Fall.
Was eben auch ist, du machst dir vielleicht auch ab und zu dir selber auch Vorwürfe. Aber bist du denn gesund gewesen? Hast du alles gemacht, was du hast können? Oder bist jetzt du wirklich schuld? Also die kurze Schuldgefühle, ob du nicht hundertprozentig bist gewesen, entstehen natürlich auch. Also eben, habe ich eigentlich zu viel Bier getrunken, während, also irgendwie dort in der Nähe, wo, das ist ja dann so, wo der Sex eigentlich stattfindet und wo dein Spermium eigentlich quasi geht. Also bist du in dem Zeitpunkt wirklich sauber gewesen, im Sinn von vital und so weiter und so fort? Und ist es vielleicht von dir aus? Und sie fragt sich ja das auch. Und bei der Frau kommt dann auch wieder das, habe ich in der Schwangerschaft irgendetwas irgendwann mal falsch gemacht? Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Ich glaube, das ist entweder ist es so oder es ist nicht so. Es ist ein Chromosomfehler. Und es ist nicht irgendein Einfluss von außen, der dazu führt, dass das passiert. Und das muss den Leuten, glaube ich, schon auch bewusst sein. Oder?
Mhm, unbedingt, ja.
Ja. Aber die Zweifel kommen auch. Also es ist so Zweifel aus allem. Und Zweifel an deinem eigenen Leben kommst du auch noch gerade über. Also es ist wirklich so, ja, genau.
Mhm. Ja, aber das zeigt ja auch, dass es nicht einfach, wie du sagst, eine saloppe Entscheidung war und einfach irgendwie aus total egoistischen Gründen irgendwie stattgefunden hat oder so. Oder es ist durchdacht und wird immer noch durchdacht, die Entscheidung, oder? Und ja.
Mhm. Ja, ich glaube, das muss irgendwo durch. Also es darf nicht einfach nur so sein, komm, trink das Bier und entscheidet oder tun es würfeln und so wie es ist, dann ist es so. Also das wär brutal fahrlässig. Also es sind viele Stunden gewesen und intensive Gespräche gewesen und ja, genau.
Mhm. Ja, Pascal, danke vielmals, dass du so offen über das geredet hast.
Sehr gern.
Es bleibt noch die letzte Frage, die ich dir möchte stellen. Und zwar, was möchtest du anderen Vätern mit auf den Weg geben?
Im Allgemeinen oder auf das Thema bezogen?
Das darfst du selber bestimmen. Ich glaube, auf das Thema bezogen hast du es wie schon ein bisschen beantwortet vorher.
Auf den Weg gehen möchte ich, dass es etwas mega Schönes ist, viel Zeit mit dem Kind zu verbringen. Durch Corona, Kurzarbeit und alles habe ich das Glück gehabt, dass ich die 3 Jahre vom jetzigen Sohn intensiver geniessen konnte. Und zwar jeden Tag. Und habe alles miterlebt und es ist etwas mega Dankbares und etwas mega Schönes und es ist ja, eigentlich wirklich etwas Gutes, auch wenn es manchmal mega viel Energie braucht und viel Geduld braucht und wir Väter haben einfach ein bisschen weniger als die Mamis. Aber etwas vom Schönsten ist, wenn du in der Nacht reingehst und er ist am Schlafen und verwacht wegen dir und so wie gestern und drückt dir einen Kuss aufs Maul und sagt, ich liebe dich oder umarmt dich und ja, geniessen einfach die Zeit, auch wenn es intensiv ist, weil ja, sie werden halt schon mega schnell gross.
Das stimmt, das kann ich nur so unterschreiben. Ja, super. Dann eben danke nochmal, dass du so offen hast können reden.
Sehr über gern.
Das Thema. Und ja, meine lieben Zuhörer, für euch gilt wie immer, folgt Vatergelaber auf Instagram und auch gern auf Spotify oder wann ihr eure Podcasts konsumiert. Und ja, erzählt gern weiter davon und wenn ihr Themen habt, wo ihr gern würdet hören oder jemanden kennt, wo gern würdet mitmachen, dann meldet euch gern direkt über Instagram. Tschüss zusammen. Vatergelaber beleuchtet alle Facetten vom Vaterdasein. Im Gespräch mit einzelnen Vätern bespreche ich bestimmte Themen, die sie betrifft oder wo sie sich besonders gut auskennen, wie sie sich damit fühlen, wie sie damit umgehen, etc. Folge Vatergelaber auf deiner Podcast-Plattform, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn eine neue Folge rauskommt.